Amen. Habt ihr es gespürt? Mann, das war ja ein Feuerwerk, oder? Das war ein Feuerwerk, wovon ich spreche. Ein Feuerwerk, das eben bei uns im Gehirn abgegangen ist. Habt ihr gar nicht mitgekriegt? Passt mal auf. Das muss ich wieder anstellen. Ich vergesse es jedes Mal anzumachen. Da ist nämlich, Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn wir singen, sind Feuerwerke in unserem Kopf, werden da im Gehirn freigesetzt. Feuerwerke. Da gibt es Beta-Endorphine, Serotonin, Noradrenalin, Stresshormone werden abgebaut. Das passiert alles, als wir gerade eben gesungen haben. Ist doch irre. Das sagt nicht die Bibel, das sagen die Wissenschaftler und das stimmt auch. Manchmal haben die ja auch recht, ne? Und sie sagen auch, wenn du singst, wird dein Immunsystem gestärkt. Das Immunglobulin A wird gestärkt werden und das muss mal ein Ä sein und kein E. Da ist mein Gehirn nicht so wach gewesen, als ich es geschrieben habe. Aber auf jeden Fall wird dein Immunsystem gestärkt, wenn du singst. Und 15 Minuten Singen oder Trällern reicht aus, um das Herz-Kreislauf-System auf Trab zu bringen. Wenn du dich schlapp fühlst, 15 Minuten singen und dann kannst du Bäume ausreißen. Und sie haben festgestellt in Untersuchungen, wer singt, lebt gesünder und jetzt kommt's, länger. Die haben Leute mit in die Untersuchung hineingenommen, die in Chören singen. Und die sind alle älter geworden als die Leute, die nicht in Chören singen. Also, das Interessante für Wissenschaftler ist, dass sich beim Singen verbinden sich Synapsen von der linken und rechten Hirnhälfte und zwischen den Nervenzellen. Man kann also sagen, wer singt, wird klüger. Und das ist alles passiert, als wir jetzt hier zusammen gesungen haben. Ist doch irre. Das ist doch schön. Wir sollten hier einen Fitnessclub draus machen. Komm her, sing und du wirst gesund und dir geht's gut. Aber einer von uns, der hat's heute Morgen noch besser gehabt. Nämlich derjenige, der musiziert. Die Wissenschaftler haben nämlich noch einen Unterschied festgestellt zwischen Singen und Musizieren. Und unser Klaus heute, der hatte ein Riesenfeuerwerk in seinem Gehirn. Habt ihr es knallen gehört? Bei Menschen, die Musikinstrumente spielen, wirkt die Musik auf das Gehirn noch mehr, als wenn wir singen. Das nennt man Neuroplastizität. Da verbinden sich ganz stark Nervenzellen. Und die haben gesagt, es reicht auch schon, wenn du auch im hohen Alter bist und wenn du ein neues Instrument lernst, auch im hohen Alter. Und du musst nur 20 Minuten auf diesem neuen Instrument versuchen zu spielen, wird es positive Auswirkungen auf dein Gehirn haben. Es gibt noch Hoffnung für mich. Es schüttet einfach, wenn man Musikinstrumente spielt, schüttet es Glücks- und Bindungshormone aus. Serotonin, Dopamin, Oxytocin. Das wird alles ausgeschüttet, während man musiziert. Und dann haben sie noch festgestellt in Untersuchungen, musizierende Kinder, die lernen bessere Fremdsprachen. Also hier bekommt man jetzt noch Erziehungstipps im Gottesdienst. Ja? Also wenn dein Kind ein Musikinstrument lernt, kann es in der Schule besser Fremdsprachen lernen. Super, hätte ich das gewusst. Und jetzt, Menschen, die Musik machen, die brauchen länger kein Hörgerät, hat man festgestellt. Also wer Musik macht, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Trommel spielt, wenn man Schlagzeug spielt, ob das dann auch der Fall ist. Aber das haben sie festgestellt. Und sie haben auch festgestellt, Musiker können sich besser konzentrieren. Also Musik machen hat Auswirkungen auf unser Gehirn. Und jetzt ist das ja so, das gilt nicht nur, wenn man Musik macht, das gilt auch, wenn ich meine Lieblingsmusik höre. Also deswegen eine herzliche Einladung, wenn du heute Nachmittag zu Hause bist und es mal wieder regnet, lege deine Lieblingsmusik ein, dreh sie ganz laut und erfreue dich daran, du tust deinem Gehirn etwas Gutes. Und das gilt nicht nur für klassische Musik, für geistliche Musik, für Oper oder irgendwas. Das gilt für jede Lieblingsmusik, die es gibt. Auch Heavy Metal. Auch Heavy Metal haben sie festgestellt, wenn das deine Lieblingsmusik ist und du sie hörst und dein Herz dabei aufgeht, dann hat es diese Effekte hier, die wir heute Morgen hier haben. Warum sage ich das alles? Weil die Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, Musik ist eine Brücke zwischen Emotionen und Kognition. Das heißt, zwischen deinem Verstand und zwischen deinen Gefühlen ist Musik die Brücke. Und deswegen ist heute nämlich das Thema lobende Gemeinde. Wir singen ja hier, wir machen Musik hier, aber wir machen das nicht, weil irgendwelche Wissenschaftler uns das gesagt haben, dass das gesünder ist und dass es unserem Gehirn gut tut. Nein, wir machen das, weil der Schöpfer dieser Welt, weil der, der uns gemacht hat, der wusste das schon lange. Und der hat gesagt, ihr, die ihr meine Kinder seid, ihr braucht das. Wir brauchen das Lob. Und so sagt Paulus in Römer 15, Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein. Einmütig zu sein. Er helfe euch, einmütig zu sein. So, wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Jesus ist unser Vorbild. Und dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Und natürlich kann man auch nacheinander in der Gebetsgemeinschaft Gott loben und preisen. Aber alle auf einmal ist immer schwierig. Es geht auch, aber dann kann ich nicht hören, was der andere sagt. Aus einem Mund Gott loben und preisen, das funktioniert am besten, wenn wir zusammen singen. Und deswegen ist das Singen auch so wichtig, dass wir gemeinsam Gott loben und preisen. Und dann geht es nämlich weiter. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Da gibt es ganz viele Verbindungen. Lob ist nicht einfach nur das, was ich ausspreche. Lob ist das, was ich lebe. Das, was, wie ich mit den anderen Menschen, mit ihnen umgehe. Und so geht es heute Morgen um Lobpreis. Und die Frage ist einfach, okay, die Bibel sagt es, also tun wir es halt. Ich finde die Lieder zwar nicht gut, die Jugend spielt, oder ich finde die Lieder nicht gut, ich verstehe die nicht, die alten Choräle sind so komische Worte dran, Jesus, an dir wir kleben mit unserem Leben und sowas, kann ich nichts mit anfangen. Und warum? Warum sollen wir eigentlich Gott loben? Und wenn wir in die Bibel schauen, gibt es verschiedene Gründe, warum wir Gott loben sollen. In 2. Samuel 22, da wird uns aufgezeigt, dass wenn wir Gott loben, werden wir errettet vor unseren Feinden. Wenn wir Gott loben, werden wir und ihn anrufen, werden wir von unseren Feinden gerettet. Das kann auch sein, wenn du zu Hause bist und du schiebst so richtig Depri, weil es regnet mal wieder 2-3 Tage. Und dann kriegst du noch schlechte Nachrichten. Und das Leben ist so schwer. Und der Feind versucht dich wirklich zu demotivieren und zu sagen, dein Glaube bringt doch gar nichts. Was machst du da überhaupt? Und was soll das alles? Aus 2. Samuel 22. Gott loben, rettet dich vor deinen Feinden. Wenn du anfängst, ihn zu loben, wenn du anfängst, Loblieder zu singen. Und das ist ja gut, wenn man alleine zu Hause ist und keiner hört einen, kann man ja da beim Putzen oder beim Fernsehen mal ausmachen und Gott einfach loben und die jungen Leute können einfach YouTube anmachen und da mitsingen, sich mitnehmen lassen. Es rettet uns vor unseren Feinden. Aber das Lob Gottes verändert auch meine Umgebung. Als der Tempel eingeweiht geweiht worden ist, der erste Tempel in 2. Chronik 5, da haben die angefangen, die Musiker Gott zu loben. Und plötzlich kam die Herrlichkeit Gottes in den Tempel hinein. Während sie Lobpreis gemacht haben, während sie musiziert haben, während sie Gott geehrt haben. Und ich wünschte mir, dass wir das als Gemeinde auch so leben. In der Vorbereitung sind mir so einige Stationen aus den letzten Wochen und Monaten gekommen. In der alten Gemeinde da in Korntal, wo ich vorher war, sind wir durch schmerzhafte Prozesse gegangen. Es ging um den Gottesdienst, den Gottesdienst neu zu gestalten, neuen Formen zu finden. Und die Leute haben sich zerfleischt und zerfetzt und man hat sich wehgetan und die Stimmung war ganz schlimm und auch der Leitungskreis, wir saßen zusammen, guckten uns alle an und wussten nicht, was machen wir jetzt? Wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Und hätte ich damals eine Predigt vorbereiten müssen zum Lob Gottes, dann hätte ich gesagt, so und jetzt loben wir Gott. In der Situation, auch wenn uns nicht dazu Mut ist, aber wir loben Gott, weil dann kommt die Präsenz Gottes und verändert Atmosphäre, verändert das, was da ist. Denn Psalm 22 sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott lässt sich im Lobpreis finden und deswegen ist das gemeinsame Singen so wichtig auch. Auch wenn du sagst, ich spüre Gott nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Öffne dein Herz im Lobpreis für ihn. Es gibt ja, man kann ja so singen. Oder man kann mit offenem Herzen singen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, oh, unsere Lieder haben ja Texte. Weil wenn man die 3, 4, 5 Mal singt, dann ist das so im Kopf drin, so man denkt gar nicht mehr drüber nach, man trällert das vor sich hin. Aber wenn man wieder entdeckt, unsere Lieder haben ganz tolle Texte. Die alten, aber auch die neuen. Wenn man sich drauf einlässt. Und Gott lässt sich im Lobpreis finden, Psalm 22. Und als letztes, wenn ich, wie gesagt, dann den Text entdecke, dann fokussiere ich mich neu auf Gott aus. Ich schaue auf ihn. Mein Herz wird vorbereitet. Und deswegen singen wir auch vor der Predigt geistliche Lieder, weil das mein Herz vorbereitet. Es bringt mich zum Thron Gottes hin. Es öffnet mein Herz, sodass Gott zu mir reden kann. Dass ich ihn verstehe. Dass ich das, was ich hier an Gepäck mit in den Gottesdienst gebracht habe, dass ich es ablegen kann, dass ich offen werde, dass ich hören kann, was Gott mir zu sagen hat. Das will Lobpreis für mich tun, dass ich mich neu ausrichte und fokussiere. Lobpreis ist kein Absingen irgendwelcher Lieder. Wenn man hier so einen Gottesdienst leitet, dann kommt man in die Gefahr, man hat seinen Ablauf vor sich liegen und dann so, okay, das Lied, okay, das Lied, jetzt bin ich gleich dran, jetzt komme ich dran. Es ist kein Absingen irgendwelcher Lieder, sondern, wie gesagt, Gott will mir begegnen. Wenn es nur ein Absingen der Lieder ist, dann sagt Gott, dass er das nicht will. In Amos 5 hat er zu Israel gesagt, hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Mit dem Lärm eures Lobpreises. Der hat das nicht als schön empfunden und das liegt nicht daran, dass da nicht professionelle Musiker waren, sondern man hat das nicht mehr mit Herzen gemacht, man hat das nur mit den Lippen gemacht. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören, sagt in Amos 5. Luther übersetzte das, euer Geplärre will ich nicht mehr hören. Und es geht darum, dass mein Herz mitsingt, dass ich mich damit hineinbringe. Und was für Lieder sollen wir denn jetzt überhaupt singen? Sind wirklich nur Choräle geistlich? Oder die neue Lobpreismusik, das ist die wirklich geistliche Musik? Welche Lieder sollten wir singen? Die Bibel gibt uns keine Lieder vor. Wir haben Liedtexte, aber wir haben keine Melodien. Und wenn wir in der Zeitgeschichte der Christen gucken, da hat sich immer wieder was verändert. Von den ganz alten liturgischen gregorianischen Gesänge, die sehr meditativ sind, hin zu Bach, wo es mit Pauken und Trompeten zugeht. Ich habe versucht, es herauszufinden, ob das stimmt, aber ich habe gehört, dass Bach zu seiner Zeit auch angefeindet worden ist. Weil die haben gesagt, deine Lieder haben keine Texte. Du wiederholst immer und immer und immer wieder das Gleiche. Da habe ich gedacht, oh, das Argument habe ich schon mal gehört. Das habe ich nämlich gehört, wenn es um moderne Lobpreismusik geht. Da wird auch immer wieder ein Text wiederholt und wiederholt und wiederholt. Der gute Bach hat das auch gemacht. Und da ist es okay. Was sagt denn die Bibel zu Musik? Wir haben heute Morgen im Gebetskreis Psalm 150, da heißt es, haut rein in die Saiten, in die Pauken und Trompeten und lobt den Herrn voller Freude und tanzt sogar. Aber es ist nicht für die Deutschen. Die anderen dürfen tanzen. Die Bibel sagt, singt ein neues Lied, singt ein neues Lied. Heißt das denn jetzt, da sehen wir die ganzen Stellen in den Psalmen, in Jesaja, in Offenbarung, singt ein neues Lied. Heißt es jetzt, ab sofort gibt es keine alten Lieder mehr? Nee, es bedeutet, dass das Lied dir im Herzen frisch und neu wird. Dass du es im Herzen aufleben lässt, dass es für dich neu wird. Wir dürfen unsere Lieblingslieder singen. Aber wir müssen auch den anderen mit im Blick haben. Und Musik, die Geschmäcker sind so unterschiedlich. Und ich bin es leid, in den Gemeinden immer diese Diskussion zu haben, welche Musik darf gesungen werden, welche ist wirklich richtig, welche ist falsch. Wenn wir das uns zu Herzen nehmen, was Römer 15 sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, dann werde ich auch ein Lied mitsingen können, das ich vielleicht nicht so mag. Aber ich kann es mitsingen, weil ich weiß, mein Bruder, meine Schwester, die wird gesegnet dadurch. Die geht da drin auf. Und dann singe ich alte Choräle und dann singe ich neue Lobpreismusik oder irgendwas dazwischen. Weil wir wollen Gott mit einem Mund loben. Und wir wünschen uns ja hier bei uns in der Stadtmission, dass auch viele junge Menschen wieder zum Glauben kommen. Und es gibt im Moment eine Jugendstudie. Die neueste Jugendstudie von einem Ex-Kommiliton von mir, Tobias Feix heißt er, der hat eine Jugendstudie rausgebracht für fromme Leute. Der hat sich die frommen Jugendlichen angeguckt. Er nennt es die Hochreligiösen. Die Hochreligiösen. Und er hat eine Bezeichnung für sie gefunden nach seiner Untersuchung. Wisst ihr, wie er die nennt? Die heutige Jugendlichen. Er nennt sie Generation Lobpreis. Generation Lobpreis. Er hat festgestellt, bei Befragungen hat sie gefragt, was hilft dir in deinem Glauben am meisten? Und Bibellesen und Gebet war auf Platz 5 und 6. Was war auf Platz 1? Lobpreis. Generation Lobpreis. Das heißt, wenn wir junge Menschen erreichen wollen, müssen wir auch in Richtung Lobpreis ganz neu nachdenken. Was bedeutet es für die jungen Leute, wenn die wirklich angesprochen werden von Gott im Lobpreis? Wie viel Raum geben wir dem? Ich will keine Kompromisse mit der Predigt machen, versteht ihr mich nicht falsch. Predigt ist der zentrale Punkt im Gottesdienst. Aber Lobpreis, sodass Jugendlichen Gott finden können. Und nebenbei gesagt, uns tut's auch gut. Auch wenn wir nicht zu Generation Lobpreis dazugehören. Der Lobpreis will uns direkt an das Herz Gottes bringen. Und dort findet dann die Anbetung statt, dass ich Gott anbeten kann. Ich habe diesen Sommer in New York eine schöne alte Kirche entdeckt. Aber ich war sehr schockiert, denn was ihr da nicht lesen könnt, steht nämlich drauf, dass es ein Fitnessstudio geworden ist. Wir haben die Kirche gekauft und haben ein Fitnessstudio da reingemacht. Und dann war draußen an den Türen und überall ein großes Transparent, wo drauf stand, be worshipped, lass dich anbeten. Lass dich anbeten. Das tat mir im Herzen weh. Eine Kirche in ein Fitnessstudio und dann lass dich anbeten. Die Leute, die dort Sport machen, das tat mir weh im Herzen. Ich muss es fotografieren, weil ich gedacht habe, das muss ich anderen zeigen, weil das so falsch ist, wie es noch geht. Ne? Nicht das Geschöpf soll angebetet werden, sondern der Schöpfer. Aber wir müssen ja feststellen, dass jeder irgendwas anbetet. Jeder betet irgendetwas an, denn ich kann mein neues Auto anbeten. Ich kann meine Frau, meine Geliebte oder meinen Geliebten anbeten. Ich kann meine Arbeit anbeten. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Und die Art, wie wir leben und wie wir uns benehmen, das zeigt die Dinge, die wir lieben, die Dinge, die wir anbeten, denen wir uns hingeben. Wenn ich zweimal die Woche in die Kirche gehe und fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, ich will nur hinterfragen, ich will nichts richten. Ich muss auch jeden Tag zur Arbeit gehen. Aber die Dinge, wie wir leben und uns benehmen, offenbart die Dinge, die wir lieben und denen wir uns hingeben. Und das Problem ist, dass viele Menschen, die Gott nicht mehr anbeten, die brauchen etwas anderes, weil Gott hat uns das in die Seele, in das Leben hineingelegt, dass wir irgendwas anbeten wollen. Und wenn Gott es nicht mehr ist, dann brauche ich irgendeinen Ersatz dafür und versuche andere Dinge anzubeten und irgendwie wird uns das auch sogar weiterbringen, wenn wir es anbeten. Aber zu Jesus Christus umkehren, zum Glauben umkehren, das bedeutet eigentlich zurückkehren zur wahren Anbetung des wahren Gottes. Wenn wir jetzt ins Neue Testament reingucken über Anbetung, da gibt es im Griechischen drei Wörter. Aber nur eins kommt mit 59 Mal am meisten vor. Und das lässt ja auf die Wichtigkeit schließen, wenn ein Wort so viel vorkommt. Und dieses Wort, wenn man das übersetzt auf Deutsch, dann heißt es nämlich, sich den Boden küssend vor jemanden niederwerfen. So ein bisschen lang jetzt, ne, wenn man das immer anstelle Anbetung sagen würde. Ja. Sich den Boden küssend vor jemanden niederwerfen. Das bedeutet, der Sinn dahinter ist, wenn ich mich vor jemanden niederwerfe, ich mache mich ganz klein, noch kleiner als ich bin, sodass der, den ich anbete, noch größer ist, als er jetzt schon ist. Das zeigt, wer hier das Sagen hat und wer nicht. Ich mache mich ganz klein, ganz verletzlich, wenn ich auf dem Boden liege. Und wenn sich jemand niederwirft, dann ist das auf der einen Seite eine äußerliche Handlung, aber auch eine innere der Demut und der Achtung dem anderen gegenüber. Und die äußerliche Handlung, ich kann manchmal meinem Körper auch helfen anzubeten, indem ich Dinge tue. In vielen Gemeinden, in katholischen Gemeinden oder auch in evangelischen Gemeinden in Osteuropa ist es noch Sitte, dass man kniend betet. Und habe das schon mal erzählt, als wir hier über Gebet gesprochen haben, als ich in Rumänien war, in meinem Gottesdienst, da hat man auch eine Gebetsgemeinschaft gehabt, aber eine halbe Stunde lang. Und das hat man auf den Knien gemacht. Und ich habe nach ungefähr 30 Sekunden Schmerzen in den Knien gekriegt und wusste nicht mehr, wie ich sitzen sollte, weil das so weh tat. Und man hat eine halbe Stunde auf den Knien gebetet. Manchmal hilft mir eine äußerliche Haltung, zur inneren Haltung auch zu kommen. Gebetshaltung im Alten Testament, Gebetshaltung im Neuen Testament, Hände falten, Nein. Das, so hat Jesus gebetet. Hat die Hände aufgehoben, hat die Hände aufgemacht. So muss man nicht beten, aber es kann mir helfen. Eine äußerliche Handlung, dass mein Inneres hinterherkommt. Ich muss ein bisschen Gas geben, wenn ich auf die Uhr gucke. Was ist Anbetung? Umkehr ist Anbetung. Also diese Dinge, die ich angebetet habe, aus meinem Leben wieder den richtigen Ort zu gestehen. Wenn ich sage, ich habe mein Auto angebetet, ich habe nur noch Zeit und Augen für mein Auto gehabt, dass ich sage, Auto ist jetzt ein Gegenstand und ich bete Gott wieder an. Umkehr zu Gott ist Anbetung. Aber auch Arbeit ist Anbetung. In Kolosser 3 heißt es, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Wann bete ich Gott an? Wenn ich in der Gebetsstunde sitze, wenn ich im Gottesdienst sitze oder wenn ich den Müll rausbringe oder die Küche putze? Wo bete ich Gott an? Und wenn wir uns Jesus angucken, bei Jesus war jeder Atemzug, jede Mahlzeit, jedes Wort in seinem Leben war Anbetung. Jesus ist unser Vorbild, haben wir in Römer 15 gehört. Und er war 30 Jahre lang auf dieser Erde. Er hat wirklich als Mensch gelebt. Er hat gearbeitet als Zimmermann. Der hatte Muckis, weil er dicke Balken tragen musste. Der hat geschwitzt. Der hatte bestimmt ganz grobe Hände, weil er sich immer, wenn man so als Zimmermann arbeitet, gibt es viel Holzsplitter und muss schwere Dinge tragen. Er hatte wirklich wahrscheinlich sehr grobe Hände, aber er war mit seinem ganzen Leben hier. Er hatte Schnitte und Narben in seinen Händen, Plackereien und Mühen, davon wusste er. Und manchmal war er so erschöpft, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, dass er im Sturm eingeschlafen ist. So erschöpft war er. Und als Mensch erlebt er Schmutz, Staub, Glück und Tränen. Und zuletzt wurde er verlassen und verraten. Und die Frage ist jetzt, war das Leben Jesu mehr Gott hingegeben, als er Kranke heilte oder als er Frühstück aß? Wann war sein Leben mehr Gott hingegeben? War er seinem Vater mehr wohlgefällig, als er in der Synagoge predigte oder als er den Umgang mit seinen Freunden genoss? War er heiliger, als er auf dem Berg verwandelt worden ist oder als er Spucke auf den Boden machte, daraus einen Brei und einen Blinden, das auf die Augen klatschte? Wann war er heiliger? Die Antwort, sein ganzes Leben war ein Akt der Anbetung. Sein ganzes Leben war ein Akt der Anbetung. Auch die alltäglichsten Dinge, die er tat, tat er zum Wohlgefallen des Vaters. Also es geht in erster Linie nicht darum, um Formen. Ob du stehst, ob du sitzt, ob du Hände hebst, ob du dich hinkniest, ob du alte Lieder singst, ob du neue Lieder singst, ob es mit YouTube-Musik ist, ob es mit Originalmusik ist. Da geht es in erster Linie nicht drum. Sondern es geht um meinen Lebensstil, um mich ganz. Wir laufen Gefahr, äußere Form mit echter Anbetung zu verwechseln. Und Anbetung ist eine Antwort auf das, was ich erlebe und erfahren habe. Und Anbetung ist Begegnung mit Gott. Und Anbetung heißt Gott dienen. Anbetung heißt Gott lieben. Anbetung heißt Gott fürchten, ihm Gott Respekt haben vor ihm. Anbetung heißt, Jesus ist das Zentrum. Jesus ist das Zentrum meines Lebens, unserer Gemeinde. Jesus ist das Zentrum. Paulus sagt das so im Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, sagt Paulus. Das ist der richtige Gottesdienst, dass wir unser Leben als Opfer für Jesus hingeben. Wir sind unterwegs. Unser Thema ist, wir sind Gemeinde. Wir sind die, die Gott loben und Anbetung, wie aus einem Mund. Durch unsere Lieder, aber auch dadurch, was wir tun, sagen, wie wir uns gemeinsam miteinander umgehen. Und wir wollen gleich noch ein Video sehen, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Nächsten Sonntag, da wird es darum gehen, um die verfolgte Gemeinde. Herzliche Einladung, nächsten Sonntag wiederzukommen. Und bringt Freunde und bringt Leute mit, damit wir noch mit einer größeren Schar Gott loben und ihn anbeten.